Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ralf Bollmann ist mein Gast und ich glaube, Sie haben Teile Ihres Studiums in Italien verbracht,
ja,
richtig?
Ja, in Bologna, älteste Uni der westlichen Welt zumindest. Ich habe früher immer gesagt der Welt, aber dann hat mich ein Freund, der Professor für Global History in den USA ist, belehrt, dass ja Kairo natürlich älter ist und dass man da deshalb aufpassen muss.
Ja. Ich verstehe, aber dann können Sie mir bei der Aussprache helfen. Siamo Stati, ist das dann ungefähr richtig?
Ja, das ist ganz gut, ja. Das ist auch relativ leicht, weil da kein R drin vorkommt, wo sich die Deutschen ja meistens schwer tun mit dem rollenden R und auch sonst keine größeren Komplikationen.
Oder auch, ich singe im Chor, da müssen wir manchmal so italienische Aussprache üben, da gibt es ja auch tausend Varianten des E, also das Geschlossene, das Offene, aber dann auch so halb und so.
Also, ja, so, wir haben im Schulchor, wo ich kann nicht besonders gut singen, wo ich immer gebeten wurde, möglichst leise zu singen im Konzert, aber wir haben tatsächlich lateinische Texte, immer italienisch, weil wir eine Konzertreise nach Italien hatten, italienisch ausgesprochen, also Gloria in Excelsis Deo.
Stimmt, und nicht Excelsis.
Genau.
Sonst, ja, kenne ich auch die Debatte. Ralf Bollmann ist mein Gast. Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und musikaffin. Und wir möchten auf verschiedene Länder schauen, die seit 20 Jahren Mitglied in einem Club sind. Und zwar Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Tschechien und Zypern. Das sind die 10 Staaten, die vor 20 Jahren am 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union geworden sind. Und Herr Bollmann, Sie haben uns vorher erzählt, dass Sie sich an diesen Moment, an diesen 1. Mai vor 20 Jahren noch ganz genau erinnern können. Wie kommt's?
Ja, ich war in Frankfurt an der Oder tatsächlich, wo dann um Mitternacht, ich glaube, es war sogar schon vor Mitternacht, genau. Es war eigentlich der beeindruckende Moment war, wie sich die Leute dann auf der Brücke, auf der Oderbrücke zwischen Frankfurt und Svubice sammelten und dann tatsächlich die Bundes, war das damals schon Bundespolizei, noch Bundesgrenzschutz, weiß ich gar nicht genau.
Kann gut sein, ja, so ist
es
ja zumindest.
Dann es irgendwann Aufgaben mit dem Kontrollieren und die Leute dann also so ein bisschen 9. November Feeling, die Leute dann einfach rüber strömten, obwohl Polen ja damals noch gar nicht, also es war ja nur der EU-Beitritt, nicht der Beitritt zum Schengen-Raum, der kam ja ein paar Jahre später, das heißt Personenkontrollen haben eigentlich noch ein paar Jahre stattgefunden an der Grenze. Also ein sehr eindrücklicher, bewegender Moment irgendwie, andererseits eben auch sehr auffallend, gerade da diese Asymmetrie, also dass die Begeisterung auf polnischer Seite doch deutlich größer war als auf deutscher, halt insbesondere muss man auch dazu sagen, auf ostdeutscher Seite. Aber es gab ja auch in anderen europäischen Ländern starke Vorbehalte. Gerhard Schröder hatte damals ja im Vorfeld durchgesetzt, dass die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht gilt, kann man sich also ausgesetzt wird für, ich glaube, 7 Jahre oder sowas. Kann man sich heute kaum noch vorstellen, weil ja nun wirklich wir ohne polnische Arbeitskräfte oder aus anderen mittelosteuropäischen Ländern ja unsere Wirtschaft gar nicht mehr am Laufen halten könnten und das irgendwie niemandem auffällt. Aber es gibt auch Länder, wo es anders lief, Großbritannien beispielsweise, die ja auch sehr viel Einwanderung dann aus Polen hatten. Da hatte ja diese Debatte um die polnischen Klempner ganz entscheidend auch zum Brexit beigetragen, was man jetzt wiederum aus kontinentaleuropäischer Perspektive, glaube ich, gar nicht nachvollziehen kann. Es gibt Lästerzungen, die sagen, das liegt einfach an der schlechten Qualifikation britischer Handwerker. Jeder, der schon mal in Großbritannien war, weiß, die Wasserhähne tropfen, die durch die Fenster zieht und so weiter. Und ich habe mir meine Fenster in der Wohnung auch von einer polnischen Firma machen lassen und ich kann nur sagen, die sind dicht und funktionieren und hatten seit 20 Jahren noch keine einzige Reparatur.
Kleinen Service-Tipp noch am Rande.
Ich fand, naja, aber also sozusagen, das ist, glaube ich, wirklich, wenn da Leute kommen, die die Dinge besser können, die zuverlässiger sind und dadurch diese ganzen britischen Amateure aus dem Markt drängen, dass das für böses Blut sorgt, kann man vielleicht tatsächlich verstehen. Ja.
Ich fand jetzt Ihr Bild mit der Brücke zwischen Frankfurt-Oder und Slubice total anschlussfähig. Ich selbst habe nämlich in Frankfurt an der Oder studiert, allerdings erst 10 Jahre nach der EU-Osterweiterung. Ich habe also diesen Moment nicht so bewusst erlebt, fand es aber eben als Studentin total normal, über diese Brücke zu gehen, um dann auch in Slubice mal Pierogi essen zu gehen oder einkaufen zu gehen. Die Erdbeeren von da waren auch sehr, sehr gut. Fand ich es auch anschlussfähig, also nicht nur, was Sie gesagt haben, sondern auch bei dem, was Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gesagt hat, und zwar heute im Deutschlandfunk. Die hat nämlich diese Brücke auch erwähnt und hat auch gesagt, während Corona ist diese Selbstverständlichkeit der Bewegungsfreiheit total in Frage gestellt worden.
Plötzlich haben die Menschen gespürt, was bedeutet es eigentlich, wenn in Europa wieder Grenzen hochgezogen werden. Dann kann man morgens nicht einfach zur Arbeit auf der anderen Seite der Oder oder anderen Grenzregionen fahren. Dann sieht man seine Freunde nicht. Familien wurden zerrissen. Und dieser große Mehrwert Europa, wie gesagt, der ist keine Selbstverständlichkeit. Das fand ich auch so wichtig an der Rede von Macron, dass er deutlich gemacht hat, so wie die Generationen vor uns für dieses Europa in kritischen Momenten eingestanden haben, so müssen wir dafür einstehen, diese Europäische Union zu stärken, sie weiterzubauen und uns Populisten und Antieuropäern gemeinsam als Demokraten entgegenstellen.
Nur gehört ja zur Wahrheit auch dazu, die EU-Osterweiterung ist eben nicht nur eine Erfolgsgeschichte, so wie es Annalena Baerbock jetzt dargestellt hat, sondern mit Ungarn ist eben vor 20 Jahren auch ein Land in die EU gekommen, das seitdem blockiert, Vetos einlegt, EU-skeptisch ist, eigentlich immer wieder als Querulant und nicht unbedingt EU-Unterstützer auffällt.
Ja, naja, und Polen ja bis zur Wahl im vorigen Herbst auch und die Slowakei jetzt neuerdings auch wieder. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen ein Phänomen, ohne irgendwas rechtfertigen zu wollen, aber um es zu erklären, was ein bisschen ähnlich ist wie das, was wir eben gerade für Ostdeutschland besprochen haben. Ivan Krastev, der Politologe aus Bulgarien, hat das mal sehr anschaulich so erklärt, dass der Westen im Grunde ankam und immer nur gesagt hat, ihr müsst so werden wie wir. Das fanden die Leute im östlichen Mitteleuropa die ersten Jahre nach der politischen Wende von 89, 90 alle auch total einleuchtend und wollten das ja auch. Und man merkt aber, dass das mit der Zeit solche, alles was so als Umerziehungsversuch sozusagen empfunden wird, eben doch so Trotzreaktionen hervorruft. Und Trotz ist leider ein Gefühl, mit dem politisch, glaube ich, sehr schwer umzugehen ist. Deshalb habe ich jetzt auch kein Patentrezept, was man da machen kann. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall mit einer Erklärung dafür, warum die Dinge dann eben doch nicht so in den Bahnen gelaufen sind, die wir aus dem Westen kennen. Was vielleicht auch noch dazu kommt, ist, dass ja dieses klassische Parteiensystem, was wir in Westeuropa, den westlichen Demokratien hatten, ja auch erodiert. Also wir hatten ja immer diese Kombination, es gab eine konservative Partei, christdemokratisch oder wie sie auch immer heißt, die ein wirtschaftsliberales Programm mit einem gesellschaftspolitisch konservativen, sicherheitsorientierten Programm verbindet und auf der anderen Seite eine Sozialdemokratie, die tendenziell gesellschaftspolitisch liberal ist, aber wirtschaftspolitisch staatsfixiert. Und wir merken jetzt, dass das keine selbstverständliche Kombination ist. In Polen ist es nämlich genau umgekehrt. Da gibt es die Liberalen von Tusk, die sind gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch liberal. Und es gibt die Populisten von Kaczynski, die sind eben auf beiden Feldern staatsfixiert. Die haben als erstes, als sie das letzte Mal wieder an die Macht kamen, die Renten erhöht und das Kindergeld und solche Sachen. Das trägt, glaube ich, zu der Popularität auch bei und sind aber gleichzeitig für Abschottung und gegen gesellschaftliche Liberalität. Und ich glaube, das ist eben auch ein Grund, dass während im Westen sozusagen das System noch stabilisiert wird durch die Überreste dieses alten Parteiensystems, ist das in Mittelosteuropa in der Form gar nicht entstanden.
Ralf Bollmann hier bei uns. Ah, Sie wollten noch was sagen?
Ja, ich wollte noch was sagen. Nämlich, Sie wundern sich vielleicht, warum ich immer jetzt mich so mit Ost-Mitteleuropa und so ein bisschen einen Zungenbrecher hier abliefere. Aber es ist tatsächlich, was mich auch immer nervt, so ein bisschen ist, wie sehr dann immer von Osteuropa gesprochen wird und wie weit weg das auch für viele in Berlin ist. Also wenn ich hier in Berlin Leuten erzähle, ich war am Wochenende mal wieder in Polen, dann gucken die mich blöd an. Die waren vielleicht in Rom oder Paris und finden aber, dass Polen so ganz furchtbar weit weg ist und dass man sich gar nicht vorstellen kann, dahin zu fahren.
Gibt auch tolle Züge dahin, Ralf
Bollmann. Ja, aber zu wenig. Übrigens, Entschuldigung, noch ein Satz. Es ist ja tatsächlich im Moment so, dass erst der Krieg kommen muss, um eine Debatte über den verstärkten Bahnausbau nach Polen in Gang zu bringen, weil sich die Bundeswehr jetzt überlegt, wie kriegen wir denn überhaupt im Kriegsfall unser Material dahin.
Ralf Bollmann hier bei uns. Im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.